SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWRs Leute. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Svenja Flasspöhler. Schönen guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind Philosophin, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Sollten denn Philosophinnen gerne streiten?
Ja, ich denke auch, Philosophen und Philosophinnen steht es gut zu Gesicht, denn der Streit hat, glaube ich, zu Unrecht einen schlechten Ruf. Man denkt ja immer, wenn man streitet, dann entzweit man sich, aber ich versuche eigentlich eher umgekehrt zu zeigen, dass jede Einheit, ob im Privaten oder im Politischen, durch den Streit gerade gestiftet werden kann.
Sie haben sich gerade total intensiv mit dem Thema Streit nämlich befasst. Es gibt so eine Essay-Reihe, da schreiben die einen übers Altern, Elke Heidenreich war schon hier, Doris Dörrie wird, glaube ich, übers Wohnen schreiben, über Liebe wird geschrieben. Sie haben sich für das Thema Streit entschieden. Was haben Sie denn gedacht, als die Anfrage kam?
Ja, mich hat das sofort interessiert. Zum einen, weil ich es tatsächlich das Phänomen erstmal sehr interessant finde. Da kommen wir ja vielleicht später auch nochmal zu. Aber natürlich auch, weil ich selber viele Erfahrungen mit Streit gemacht habe. Also nicht nur jetzt so als Public Intellectual, weil ich häufiger Positionen vertrete, die viele Leute nicht mögen. Deshalb kenne ich den Streit sehr gut in der medialen Öffentlichkeit. Aber ich kenne ihn eben auch aus meiner Kindheit sehr gut.
Ja, Sie werden da zum Teil sehr persönlich über Ihre eigene Geschichte. Das kennen wir ja auch alle, den Streit. Deswegen fühlt sich da sicherlich auch jeder abgeholt. Aber wenn Sie jetzt erstmal so grundsätzlich das Wort Streit definieren sollten, was bedeutet Streit?
Also Streit meint der Wortgeschichte nach erst einmal Kampf, Waffenkampf. Das ist eine Bedeutung, die aus dem Althochdeutschen kommt, also Strit hieß es damals und zieht sich eigentlich bis Ende des 18. Jahrhunderts hin. Da war diese Bedeutung vorherrschend. Und es hat sich dann eben erst dann eigentlich geändert, dass man mit dem Streit eher die verbale Auseinandersetzung meinte. Aber natürlich ist diese gewaltvolle Dimension im Streit immer noch aufgehoben. Also das heißt, wir reden von Schlagabtausch, ja, ein Wortgefecht. Also da hört man schon, da geht's richtig zur Sache. Ne? Man kämpft eben auch mit rhetorischen Mitteln wie der Polemik. Das heißt, da ist eine gewaltvolle Dimension immer im Streit da und deshalb fürchten ihn, glaube ich, auch so viele oder versuchen ihn irgendwie zu umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass der Streit immer am Abgrund ist, also am Abgrund tänzelt, kann man fast sagen. Aber wir müssen eben lernen, ihn zu kultivieren, denn wir brauchen ihn unbedingt.
Ja, wenn Sie jetzt Kampf ansprechen, das klingt ja gleich nach Vernichtung. Gibt's das denn auch in der heutigen Form noch?
Naja, genau. Also ich denke, man muss wirklich oder man kann zwei verschiedene Formen, wenn man jetzt mal so ganz grob versucht drauf zu gucken, unterscheiden. Nämlich einmal, das haben Sie jetzt gerade angesprochen, den Streit im Modus der Vernichtung. Das meint eigentlich die Feindschaft. Das heißt, ein Feind, den will ich vernichten. Ja, das heißt, der bedroht meine Existenz, der soll gar nicht da sein. Und das kennt man natürlich aus dem Streit sehr gut, ja. Man wird dann sehr persönlich, man will die Person aus dem Diskurs drängen, man will sie sozial vernichten, ja. Wir sprechen ja eben auch vom sozialen Tod und so weiter. Und es gibt, und das versuche ich stark zu machen in meinem Buch, eben den Streit im Sinne der Gegnerschaft. Und das meint eher so etwas, was wir auch aus dem Sport kennen. Ja? Also wenn Sie Tennis gegen jemanden spielen oder in meinem Fall war es früher Tischtennis, ich war leidenschaftliche Tischtennisspielerin, dann hauen Sie dem anderen die Bälle um die Ohren. Ja? Sie schwitzen und sie fluchen und sie wollen unbedingt gewinnen. Ja? Da sind also Affekte im Spiel und Leidenschaften und ein Siegeswille. Der andere will das natürlich auch, ja. Aber alles im Rahmen von bestimmten grundsätzlichen Regeln, ja.
Sich hinterher auch wieder die Hand geben zu können.
Und sich hinterher natürlich die Hand geben zu können. Das ist ganz entscheidend. Und wer das nicht kann, auch wenn er verloren hat, ist eben ein sehr schlechter Verlierer.
Ist das denn dieser entscheidende Augenblick, den Sie meinen, wenn Sie sagen, in jedem Streit gibt es so einen ganz entscheidenden Augenblick?
Ja, ich glaube, genau. Es gibt in jedem Streit diesen Augenblick, in dem ich mich entscheiden muss, ja. Bleibe ich, ja, halte ich die Verbindung zum anderen, formuliere ich den nächsten Satz so, dass der andere, auch wenn er hart ist, ja, dass der andere trotzdem noch dran anknüpfen kann, oder kappe ich die Verbindung zum anderen, ja, und gehe. Und genau, und das ist, glaube ich, dieser Augenblick, in dem natürlich auch ganz viel an persönlichen Erfahrungen eine Rolle spielen. Also wie sie sich dann in diesem heiklen Augenblick verhalten, hat eben nicht nur irgendwas mit Regeln und Bedingungen zu tun, sondern ganz viel eben auch mit ihrer eigenen Biografie.
Das heißt über Sie, dass Sie als streitlustig gelten. Streit und lustig. Passt das für Sie zusammen?
Diese Bezeichnung finde ich im Vergleich zu anderen immer noch ganz schön. Es gibt ja auch noch streitbar, das ist schon so ein bisschen heikler, und umstritten, da steht man dann wirklich schon so mit einem Bein im Diskursabgrund. Einerseits passt es schon, weil ich streite tatsächlich sehr, sehr gerne, weil das eben immer auch heißt, mit dem anderen in einer Verbindung zu stehen.
Das denkt man ja erstmal nicht. Also es wird ja oft das Gegenteil unterstellt, oder?
Ja, genau. Aber ich finde dann doch, also es ist genauso wie im Fußball, ja, oder vielleicht auch so ein bisschen wie in der Erotik, ja. Also man ringt irgendwie auch immer so ein bisschen mit dem anderen. Man ist auf ihn bezogen. Also deshalb rede ich auch vom Eros des Ringens, ja. Man lässt nicht los.
Es gibt ein Anliegen, ne? Und genau. Der Wille, jemanden zu überzeugen.
Genau, man will ihn überzeugen. Und man will eben nicht, und das unterscheidet den Streit auch nochmal vom Diskurs, so wie Jürgen Habermas, der große deutsche Philosoph, ihn begreift, der ja denkt, okay, der Diskurs, der muss dann so in so einem Konsens enden, ja, und wir einigen uns alle und so. Das ist beim Streit nicht der Fall, sondern wenn ich streite, dann will ich den anderen auf meine Seite ziehen, und das will der andere erstmal auch.
Also
das
heißt,
da dürfen dann eben bis zu einem bestimmten Punkt auch die Fetzen fliegen. Aber eben, also streitlustig stimmt schon, aber gleichzeitig macht mich diese Zuschreibung auch immer so ein bisschen stutzig, weil eigentlich eben ganz am Anfang meines Daseins sozusagen eine nicht schöne Erfahrung mit dem Streit steht, oder man könnte vielleicht sogar sagen, so eine leicht traumatische Erfahrung, weil meine Eltern damals, also meine Mutter und mein Stiefvater, also der zweite Mann meiner Mutter, sich sehr, sehr heftig gestritten haben. Also da kann man dann auch nicht mehr von Streitereien reden, sondern das waren wirklich Streite, die wirklich ans Eingemachte gingen.
Und als Kind ist es umso dramatischer, weil das macht natürlich auch was mit einem. Sie beschreiben das, wie sich das angefühlt hat. Ich zitiere gerade mal, der Atem stockt, im Magen liegt ein Stein, der immer größer wird. Es ist, als würde man selbst ein wenig sterben. Inwiefern hat das Ihre eigene Streitkultur geprägt?
Ja, also es war eben damals so, dass ich tatsächlich als Kind oft nachts wach lag, weil ich befürchten musste oder befürchtet habe, dass jemand sterben könnte. Also so schlimm waren diese Auseinandersetzungen, die waren eben auch handgreiflich von beiden Seiten. Und ich glaube, dass diese Erfahrung eben heute immer noch, man kann sagen, verwandelt da ist, weil ich, also diese Wächterfunktion, so dass man irgendwie denkt, man muss aufpassen, ich darf nicht einschlafen, weil sonst passiert irgendwas ganz Schreckliches. Die habe ich vielleicht immer noch ein Stück weit, weil es mir wichtig ist, eben Streit soll und darf unbedingt stattfinden, aber nicht im Modus der Vernichtung. Eben auch nicht im Modus der Vernichtung, dass bestimmte Leute sofort delegitimiert werden, weil sie bestimmte Positionen haben. Das haben wir ja in den letzten Jahren in Bezug auf verschiedenste Großkrisen immer wieder erlebt. Dann ist sobald man die Corona-Maßnahmen kritisiert hier und da, dann ist man sofort der Corona-Leugner oder der Schwurbler, der bitteschön gar nichts mehr sagen soll, weil er ja kein Virologe ist. Oder wenn man Magenschmerzen hat mit Blick auf den Ukraine-Krieg und sich fragt, ob die Waffenlieferungen da jetzt wirklich zu einem guten Ende führen, dann ist man sofort der Putin-Freund.
Ausgrenzung, die dann relativ schnell passiert.
Die sehr schnell passiert, oder jetzt eben natürlich auch mit dem Krieg in Nahost, ja, dass wenn man irgendwie Israel kritisiert, dann ist man sehr schnell Antisemit und so weiter. Also das gibt es in unterschiedlichste Richtungen. Und das ist für eine Streitkultur ganz, ganz schwierig, weil man dann eben nicht mehr im Modus dieser Gegnerschaft ist. Ja, das heißt einfach, da sind zwei Parteien oder vielleicht ja sogar noch mehr Parteien, die in einem Wettstreit stehen. Also man spricht eben auch vom Agonalen, ne? Das meint ja genau dieses Wettkampfmäßige, sondern man versucht eben eine Partei oder eine Position einfach aus dem Diskurs zu drängen und sie zu delegitimieren.
Wir sprechen übers Streiten. Fragen kommen rein von den SWR1-Hörerinnen und Hörern aus Aachen, hat uns zum Beispiel Klaus Meyer geschrieben und sagt, muss denn eigentlich der Verlierer mit Ansehen aus dem Streit gehen können? Also Gesichtsverlust ist natürlich ein großes Thema.
Mhm. Ja, das ist auch sogar ein politisches Thema, gar nicht nur jetzt so im Privaten, ne? Dass der Verlierer darf das Gesicht nicht verlieren. Es gibt dazu eine wirklich ganz fantastische Passage in Elias Canettis Buch Masse und Macht. Da schreibt er nämlich über die Errungenschaften des Parlaments, dass das Parlament den gewalttätigen Kampf, also wo es wirklich um Leben und Tod geht, überwindet und quasi die Stimmenauszählung an die Stelle dieser brutalen Auseinandersetzung tritt. Und dass das Gute am Parlament genau das ist, dass der Verlierer ohne Gesichtsverlust aus der Abstimmung gehen kann. Und das ist quasi die Grundlage dafür, dass überhaupt eine pazifizierte Gesellschaft funktionieren kann. Und interessant ist, wenn man das nimmt und in Beziehung setzt zu dem, was am 6. Januar 2021 passiert ist, als nämlich Donald Trump nicht in der Lage war, seine Wahlniederlage hinzunehmen, das subjektiv als Gesichtsverlust empfunden hat und dann quasi dazu aufgerufen hat, das Kapitol zu stürmen. Also da sieht man, was für eine politische Dimension diese sehr kluge Frage hat. Und natürlich ist es am besten, wenn man eben auch in diesen privaten Auseinandersetzungen das so macht, dass der andere mit erhobenem Kopf, erhobenem Haupt aus der Auseinandersetzung gehen kann. Das gelingt aber nicht immer.
Jetzt schreiben uns die SWR1-Hörerinnen und Hörer beispielsweise Erlebnisse auch, wo Familien wirklich auseinandergedriftet sind. Meistens ist es eine Lappalie und dann eskaliert das Ganze. Was ist denn da, um wieder sich versöhnen zu können? Was ist denn da in der Streitkultur ein Weg? Haben Sie da auch Tipps? Sie haben es in der eigenen Familie auch erlebt.
Ja, das sind natürlich immer sehr individuelle Geschichten. Und ich habe vor einigen Jahren auch ein Buch über das Verzeihen geschrieben. Das spielt natürlich auch, wenn es dann wirklich in diese ganz komplexen Geschichten geht. An einem bestimmten Punkt kann das eine große Rolle spielen, ob man dazu dann eben vielleicht auch in der Lage ist. Ich glaube, man muss sich vielleicht allgemeiner erstmal klar machen, dass natürlich jeder in einen Streit hineingeht mit einer ganz eigenen Wahrnehmung der Dinge und dass diese Wahrnehmungswelten derjenigen, die sich im Streit dann begegnen, oft sich gar nicht berühren. Also, und das ist ja genau das, was man dann so oft erlebt, ja, dass man sagt, ich verstehe einfach nicht, wie du das so sehen kannst. Ich verstehe es einfach nicht, weil man nicht in diese Wahrnehmungswelt eintauchen kann, weil wir eben nicht der andere sind. Und ich würde sagen, gut ist, wenn man erstmal dieser Unversöhnlichkeit auch Raum geben kann, ohne sofort irgendwelche Schlüsse zu ziehen im Sinne von, dann will ich dich nicht mehr sehen oder du setzt keinen Fuß mehr in diese Tür oder nicht die Tür zuschlagen, sondern das vielleicht erstmal so stehen lassen können.
Heißt auch in die andere Position sich hineinzuversetzen oder doch nicht,
ja,
weil
das,
sie gerade so mit ja, dem Mund zögerlich
das,
sind.
Das ist natürlich schön, wenn das gelingt. Ne? Und dann würde man eigentlich, wenn das gelingt, wenn ich wirklich in der Lage bin, die Perspektive auch zu wechseln und ich schaffe es wirklich, die Welt mit den Augen des anderen zu sehen oder diesen einen Konflikt, dann streitet man eigentlich auch schon nicht mehr. Dann ist man schon auf dem Weg des Diskurses. Ja? Weil das ist genau...
Lösungen finden.
Na, genau, also dann verständigt man sich und dann trifft man sich auch irgendwo. Ich interessiere mich weniger für dieses Ideal, wo wir natürlich alle dran interessiert sind, sondern eher für die kommunikative Realität, wo genau das eben oft nicht gelingen kann. Und wie geht man dann damit um? Das ist eher das, was mich interessiert.
Und die SWR1-Hörerinnen und Hörer diskutieren mit. Aus Deggingen schreibt uns Barbara Deigner. Ich habe festgestellt, dass man sich im Streit kennenlernen kann. Und bei Kindern finde ich das sehr wichtig, weil Grenzen ausgelotet werden. Was sagen Sie?
Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir nämlich zur konstruktiven Seite des Streits. Also der Streit ist eine Vergesellschaftungsform, so hat das mal der große Soziologe Georg Simmel formuliert. Das heißt, im Streit, loten wir Nähe und Distanz aus. Ja, wir verschaffen uns auch Räume, wir können unsere Aggressionen zeigen. Und auch noch ein ganz wichtiger Punkt, und das betrifft sowohl das familiäre als auch das politische, Ordnungen kommen in Bewegung. Also Ordnungen werden dynamisiert, weil man kennt das ja so, jede Ordnung neigt ja so ein bisschen zur Erstarrung. Und der Streit bringt alles so richtig in Bewegung und alles ordnet sich auch nochmal ein bisschen neu. Und das kann für alle sehr befreiend sein.
Jetzt gibt's ja auch Menschen, die sind einfach durch und durch harmonisch, die streiten gar nicht. Das triggert Sie doch wahrscheinlich dann, oder?
Nein, das kann natürlich auch, jetzt gerade als Kind natürlich auch wunderschön sein. Ich habe das immer früher so bei meinen Freundinnen und Freunden auch immer fast ein bisschen neidvoll gesehen, ja, wie zufrieden da alle waren und wie harmonisch das war. Aber das kann natürlich auch so ein ganz komischer Einheitszwang auch sein oder so ein Konsenszwang auch sein. Es kann auch viel Scheinheiligkeit dabei sein. Es kann auch sein, dass man deshalb Streit vermeidet, weil man genau weiß, dass die Beziehung das gar nicht aushalten würde. Und ich würde immer sagen, eine Beziehung, die tief emotional verbunden ist, die hält, also so hat Simmel das formuliert und das finde ich eine wunderschöne Formulierung, die hält auch einen Stoß aus. Und eine Beziehung kann sich möglicherweise auch erst dann so richtig beweisen, wenn es mal wirklich auch an die Substanz geht. Also das heißt, ich würde auch selbst einen heftigen Streit jetzt gar nicht sofort so pathologisieren, sondern ich glaube, wir müssen dazu vielleicht ein bisschen ein gelasseneres Verhältnis kriegen. Also ich glaube, wir denken immer, oh Gott, man darf nicht streiten, weil dann eben dann zeigt sich dieses Gewaltvolle und dann geht die Beziehung kaputt. Das kann auch passieren, aber das muss nicht passieren.
Ja, wir wollten darüber sprechen, wie Sie das erlebt haben. Sie haben zum Beispiel öffentlich Kritik geäußert damals bei der MeToo-Debatte und haben da Position eingenommen und haben gesagt, ja, es geht nicht nur um die Männer, auch die Frauen haben einen Anteil. Was haben Sie dann erlebt?
Ja, genau. Ich wollte einfach, und das ist ja unsere Aufgabe auch als Intellektuelle, einen differenzierteren Blick werfen. Und mich hat das damals gestört. Und es stört mich eigentlich immer, wenn sich alle viel zu einig sind und denken, das ist jetzt hier eine ganz tolle Sache. Und ja, und das, ich habe das erlebt, was ich auch später in Bezug auf andere Themen erlebt habe. Man wird dann sehr schnell gelabelt. Also man kriegt dann so ein Etikett auf die Stirn. Das ist die Antifeministin, die ist reaktionär, die ist rechts. Also eine Zuschreibung, die ich als wirklich erklärte Linke besonders, also man könnte fast sagen lustig finde, aber so lustig ist es dann oft auch gar nicht. Und das ist eben eine Form der Delegitimierung. Also man wird dann sofort durch dieses Label eigentlich so rausgedrängt aus dem Diskurs, oder es wird zumindest versucht. Und es ist nicht ganz leicht, da wieder rauszukommen, ja, aus so einer Zuschreibung. Und meiner Ansicht nach würde es eben immer darum gehen, eben diesen Wettkampf, ja, wer ist jetzt besser, wer hat die besseren Argumente, das einfach zuzulassen und und dann wird man sehen, wer am Ende besser ist. Ja?
Also Sie konnten in der Debatte schon sehen, dass es Frauen gibt, die einfach auch körperlich unterlegen sind oder dass es um Machtstrukturen geht.
Selbstverständlich.
Und um Machtverhältnisse. Mhm. Aber Ihre Rolle, so habe ich Sie verstanden, war eigentlich die Frauen mehr und mehr zur Emanzipation anzuregen.
Genau, also das Problem damals in der Debatte war, dass sobald man den Blick auch auf die weibliche Seite gerichtet hat, dann wurde sofort gesagt, ja, das ist jetzt aber Täter-Opfer-Umkehr. Was können denn jetzt die Frauen dafür? Das war aber gar nicht mein Punkt. Ich habe auch gar nicht die Männer aus der Verantwortung entlassen. Überhaupt nicht, sondern mir ging es darum, die Frauen eben zu empowern dahingehend, dass wir erkennen, inwiefern auch uns immer noch eine patriarchale Kulturgeschichte wirklich buchstäblich in den Knochen steckt. Und diese Kulturgeschichte sagt oder hat uns eben über Jahrhunderte hinweg eingetrichtert, kränke den Mann nicht in seinem Narzissmus, du hast leider kein eigenes sexuelles Begehren, die Libido ist immer männlich, du kannst im Grunde immer nur den Narzissmus des anderen spiegeln, sei gefällig und so weiter, kränk ihn bitte nicht. Und diese Art der Zuschreibung, also da kriegt die Frau ja einfach existenziell, professionell, sexuell eine so starke Passivität zugeschrieben, dass man sich eben vielleicht in manchen Situationen tatsächlich zurückhaltender, schüchterner verhält, als es gut wäre. Und mir ging es einfach darum, darauf das Augenmerk zu legen, damit Frauen sich in bestimmten Situationen potenter verhalten. Ja? Und damit meinte ich natürlich jetzt nicht Situationen, wenn Frauen wirklich handfester körperlicher Gewalt ausgesetzt sind und vergewaltigt werden. Also dann zu sagen, jetzt werde ich doch bitte schön mal, das ist natürlich, das sage ich an keiner Stelle. Aber das ist eben auch so ein Mechanismus, den man beobachten konnte damals und den man auch immer wieder beobachten kann. Es wird einem dann wirklich auch das Wort im Munde herumgedreht. Also ich weiß noch, dass dann damals irgendwann bei Twitter die Behauptung auftauchte, ich hätte in meinem Buch geschrieben, Frauen seien selbst schuld, dass sie vergewaltigt werden. Das ist einfach wirklich eine glatte Lüge, aber die ist dann in der Welt. Und sowas kriegen sie auch nicht mehr eingefangen.
Ganz viele Kommentare von den SW1-Hörerinnen und Hörer kommen rein zu einem Thema. Nämlich aus Marbach zum Beispiel kann ich Randolph zitieren. Gibt es nicht eine Streitkultur, die leider in der heutigen Zeit verloren gegangen ist durch die sozialen Medien? Hat er recht?
Ja, absolut. Also ich bin tatsächlich auch schon viele Jahre nicht mehr in den sozialen Medien, genau aus dem Grund, weil ich das Gefühl habe, dass man da überhaupt nicht gut streiten kann, was ja schon allein damit was zu tun hat, dass man eben das Gegenüber nicht sieht. Ja, wir sitzen jetzt hier in einem Studio, wir schauen uns in die Augen und der jüdische Philosoph Emmanuel Levinas hat das mal sehr schön formuliert. Er hat gesagt, das Antlitz hemmt die Tötungslust. Also das heißt, in dem Augenblick, wo wir jemanden gegenüber haben und in die Augen schauen, töten wir den anderen nicht mehr. Und das gilt eben in den sozialen Medien nicht. Wir sehen den anderen nicht und da kann sich die Tötungslust unenthemmt entladen. Und das ist genau der Punkt, wo ich dann aussteige.
Ja, ich finde, es spielt ja auch eine Rolle, wie wir etwas aussprechen und wie etwas gesagt wird, in welcher Tonalität. Das lässt sich im Internet natürlich auch nicht raushören. Da wird dann viel interpretiert, glaube ich.
Ja, ganz, ganz sicher. Und natürlich gibt es eben auch jetzt durch die digitalen Medien auch ganz andere Möglichkeiten der Skandalisierung. Also zum Beispiel dieses Herauspicken von Halbsätzen oder das Herauspicken eines Moments. Wir alle erinnern uns wahrscheinlich noch sehr gut, wie Armin Laschet in der dritten oder vierten Reihe am Rande dieser Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im falschen Augenblick irgendwie gelacht hat. Das wird dann rausgegriffen und daran wird dann die ganze Person gemessen quasi. Ja. Und dieser Mechanismus, dass man an einer Kleinigkeit die ganze Person misst, das kennt man eigentlich vor allem aus so Intimbeziehungen. Ne? Oh, du drehst nie die Zahnpastatube zu, du machst immer das und typisch und du überhaupt. Und dieser Mechanismus aus den Intimbeziehungen hat sich eigentlich in die Öffentlichkeit durch die digitalen Medien verlagert. Und das ist wirklich ganz fatal.
Jetzt haben Sie für sich den Entschluss getroffen, Sie halten sich da nicht auf. Mhm. Aber so viele sind da unterwegs, das lässt sich nicht aufhalten. Haben Sie Tipps für einen guten Streit im Internet oder gibt's den einfach nicht?
Also ich glaube tatsächlich, dass man da individuell wenig ausrichten kann. Man kann sich natürlich immer selber versuchen zu kontrollieren, ja, und einfach auch diese Unmittelbarkeit des Mediums, dass sich immer wieder bewusst zu machen, das ist wie ein locker sitzender Revolver im Halfter, ja. Sie können jeden Augenblick irgendwas abschießen in die Öffentlichkeit. Sie haben die Möglichkeiten, daran teilzuhaben, Personen zu zerstören. Also ich glaube, man muss vor allem auch die eigenen Abgründe wirklich fest im Blick behalten.
Sie haben das mal selbst erlebt, wo Sie als Person quasi zerstört wurden, nämlich nach einer Sendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei Hart aber fair. Was war das?
Das war im Herbst 2021. Es ging um die allgemeine Impfpflicht, die dann ja auch nie eingeführt wurde. Und es ging um die Behauptung, dass die Ungeimpften alleine schuld daran sind, dass die Pandemie andauert. Das war so die These, die im Raum stand und die auch von allen anderen außer mir vertreten wurde. Also es wurde für die allgemeine Impfpflicht argumentiert und dafür, dass also die Ungeimpften schuld sind. Ich saß da als Geimpfte, die sich aber trotzdem vor die Nicht-Geimpften gestellt hat und gesagt habe, das ist keine Pandemie der Ungeimpften. Da gibt es ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich habe mich auch gegen diese allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Das wäre heute gar kein Skandal mehr. Das ist sozusagen jetzt gerade auch durch die geleakten RKI-Papiere ja mehr oder weniger, weiß man das, dass ich da nicht ganz falsch lag. Damals war es aber ein Skandal und ich habe das schon in der Sendung gemerkt, also wenn man da diese Abweichlerposition hat und kein Argument richtig verfängt. Sie haben dann irgendwann das Gefühl, sie sind wie in einer zweiten Realität und sie lösen sich als Subjekt auf. Also das ist wirklich wie mit jedem Satz zerstört man sich selber immer mehr, bis man dann irgendwann verstummt gerade. Und das hat dann eben auch nach der Sendung noch angehalten, weil mir wurde ganz viel das Mikrofon hingehalten. Ja, ich habe ganz viele Interviewanfragen bekommen danach, weil das eben so ein Riesenskandal war und die Sendung durch alle Medien ging. Aber ich habe mich wirklich zurückgezogen, weil ich genau wusste, ich kann in diesem Augenblick nichts mehr gewinnen. Und das ist dann das, was man vielleicht mit Cancel Culture meint. Ja, Sie haben zwar die Möglichkeit, was zu sagen, aber Sie können es nicht, ohne sich selbst zu zerstören oder sich zu radikalisieren. Weil das passiert ja auch oft, dass dann Leute sich so in die Ecke gedrängt fühlen, dass sie sich dann vielleicht doch mit den Falschen verbünden, dass sie verhärten, dass sie immer radikaler werden. Und das wollte ich auf keinen Fall. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen auf den Rücken gedreht wie ein Tier, das nicht totgebissen werden will.
Was sind denn die Grundregeln eines fairen Kampfes, wenn wir hier übers Streiten diskutieren?
Na, ich würde, also wenn wir jetzt zum Beispiel über das öffentliche Streiten reden, dann würde ich definitiv sagen, dass die Situation fair sein muss. Ja, das heißt also, dass Runden ausgewogen sein müssen, dass es einen fairen Schiedsrichter gibt, so wie auch im Sport. Also der darf sich nicht mit einer Seite in irgendeiner Form verbünden. Man darf niemanden zum Abschuss freigeben. Das wären definitiv Regeln. Und natürlich, was wir auch schon hatten, ne, dass man es ermöglichen muss, dass der Verlierer erhobenen Hauptes auch vom Platz gehen kann. Und man muss es eben, wenn wir jetzt beim öffentlichen Streiten sind, man muss den Zuschauerinnen und Zuschauern oder Hörerinnen und Hörern auch Urteilskraft zumuten. Ja, also das heißt, nicht denken, man muss schon vorher irgendwie den Hörern sagen, was jetzt die böse Meinung ist und was die gute. Weil die sind ja nicht doof, die können das schon selber entscheiden.
Sie haben gerade von Ihrer eigenen Erfahrung berichtet, in der Runde zuvor bei Hart aber fair, als Sie sich gegen eine allgemeine Impfpflicht damals ausgesprochen hatten. Da haben Sie gesagt, da waren diese Grundregeln einfach nicht gegeben. Wie war es denn da dann zum Beispiel mit Zuschauermeinungen? Die gab es doch.
Ja, die wurden aber ganz offensichtlich sehr genau aussortiert. Also das war eben so interessant, dass ich nach der Sendung, habe ich mein Smartphone angemacht und ich habe wirklich ungelogen, jede Sekunde sind E-Mails eingelaufen mit dem Betreff Danke, 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 weil die Leute wirklich froh waren, dass einer diese Position mal öffentlich vertritt. Aber in der Sendung selber wurden Nachrichten von Social Media vorgelesen und es waren nur Nachrichten, die gegen mich waren. Und das ist eben, das erzeugt dann eben in so einer Sendung wirklich dieses Gefühl, sie sind in einer falschen Realität. Also sie sprechen irgendeine Fremdsprache, die keiner versteht. Das ist ganz furchtbar.
Das heißt, es muss differenzierter gestritten werden.
Ja, genau. Also die Differenzierung, das ist wichtig. Und Differenzierung meint ja erstmal unterscheiden, ja, genau hinsehen, das Für und Wider erörtern, auch Ambivalenzen aushalten und so weiter. Und ich glaube, wir neigen eben jetzt gerade in Großkrisen, und die erleben wir ja nun gerade am laufenden Band, gibt es die Tendenz eben, alle müssen sich jetzt sofort einig sein, man muss jetzt ganz schnell handeln und da darf jetzt auch keiner irgendwie abweichen und so weiter. Und wir sehen jetzt aber, was für einen Schaden das angerichtet hat. Also gerade eben auch jetzt in der Corona-Pandemie, weil sich so viele Leute, eben natürlich vor allem die sich nicht haben impfen lassen, aber auch viele, die kritisch waren, die haben sich aus dieser Gesellschaft zum Teil einfach verabschiedet. Die haben ein extremes Elitenmisstrauen, ein extremes Medienmisstrauen. Und das ist fatal. Und das erleben wir jetzt, das hat natürlich auch ganz viel zu tun mit dem Zuspruch, den die AfD jetzt erfährt, ja, weil die AfD als einzige Partei bestimmte Positionen besetzt hat und jetzt treibt diese Partei alle anderen vor sich her. Und das sind alles ungute Dynamiken. Deshalb glaube ich, dass tatsächlich die Aufgabe von Medien und eben auch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk natürlich ist, die Zuschauer und die Hörer zu befähigen, sich selber ein Urteil zu bilden. Aber man darf es nicht vorgeben.
Und so wichtig, Kritik zu äußern, aber Kritik heißt ja nicht, dass man dagegen ist.
Nein, genau. Und das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sehr klar sagen. Also wenn ich den, was ich auch in meinem Buch mache, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiere, mache ich das gerade nicht in der Absicht wie die AfD, weil ich ihn am liebsten abschaffen will, sondern ich erkenne sein Potenzial. Ich habe da selber gearbeitet. Das könnte ein Powerhouse des Journalismus sein. Aber dafür müsste er eben widerspenstiger werden, ja, und vielleicht auch ein Stück weit seinen behördlichen Charakter ablegen. Aber eben, ich will ihn stärken. Ich will ihn auf gar keinen Fall abschaffen.
Werner aus Feigen hat uns geschrieben und fragt, liege ich denn falsch, wenn ich behaupte, dass Streiten auch negativ belegt sein kann? Zum Beispiel, wenn gesagt wird, die Ampel streitet schon wieder. Denken da nicht viele, die bekommen doch nichts hin, die will ich nicht mehr. Muss nicht auch die Nachrichtenkultur sich ändern? Statt streiten diskutiert die Ampel. Was sagen Sie dazu?
Sicherlich, ne? Also wenn bestimmte Gruppen sich irgendwie auch einigen müssen, also wie zum Beispiel so eine Regierung, dann ist es natürlich schlecht, wenn man sich zerstreitet und alle in unterschiedliche Richtungen davondriften. Das heißt, man muss natürlich immer darüber reden, genau, also welchen Gegenstandsbereich haben wir jetzt hier genau. In der Regierung ist das sicherlich nochmal ein anderes Thema als jetzt eben unter Familienmitgliedern oder als Gesellschaft oder in der medialen Öffentlichkeit. Das sind, denke ich, nochmal unterschiedliche Themen. Eine Regierung muss natürlich irgendwie handlungsfähig sein, sonst wird es schwierig.
Wobei, Gegenargument, es heißt doch immer, bei Wehner und Strauß wurde viel heftiger gestritten. Also was stellen wir uns heute an?
Also ich denke tatsächlich, Streit ist erstmal auch in der Ampelkoalition richtig und gut, weil eben der Streit schärft auch das eigene Argument. Ja? Also man sieht einfach nach einem Streit viel, viel klarer. Aber man muss dann irgendwann eben auch einfach einen Entschluss fassen. Und das ist etwas, von dem wir ja in unserem Privatleben dann oft erstmal vielleicht so ein bisschen befreit sind. Man kann dann auch einen Streit mal so stehen lassen, man kann ihn ruhen lassen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das, wofür ich nochmal plädieren würde, weil wir, glaube ich, gerade wenn man sich so zerstreitet, auch unter Familien oder Freunden, dass man, denke ich, vielleicht den Fehler begeht, die andere Person nur an dieser einen Meinung zu messen, ja, also oder an der einen Entscheidung. Oh, der hat sich jetzt nicht impfen lassen oder oh, der vertritt mit Blick auf die Migration diese oder jene Meinung. Mit dem kann ich nicht mehr reden, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Ein Mensch hat ja sehr viele verschiedene Dimensionen und Facetten. Und ich glaube, es ist ganz gut, sich immer wieder auch daran zu erinnern, was verbindet uns vielleicht dann doch. Ja, und wenn man sich daran erinnert, was verbindet uns denn doch, dann kann man eben möglicherweise auch viel besser streiten, weil es nicht sofort so an die Substanz geht und nicht alles kaputt macht.
Ist vielleicht ein guter Tipp für Lena aus Karlsruhe, die uns da auch gerade geschrieben hat und sagt nämlich, unsere Familie ist unter anderem zerbrochen, da Verschwörungstheorien und das dazugehörige Weltbild immer wieder zum Thema gemacht wurden und sie eben dann nicht die Welt aus den Augen ihrer Mutter sehen will, das nichts mit der Realität zu tun hat. Also das wäre ein Punkt, sich nicht immer nur auf diese Themen zu fokussieren.
Ja, genau. Oder vielleicht auch ruhig darüber zu reden, aber immer zu sehen, meine Mutter bleibt trotzdem meine Mutter und es gibt irgendwie ganz andere Verbindungspunkte, an die man sich vielleicht wirklich ganz, ganz bewusst auch erinnern muss. Und ich denke, vielleicht nochmal ein Satz zu diesen Verschwörungstheorien. Die haben natürlich zugenommen. Das hat aus meiner Sicht aber auch eben ganz zentral etwas mit diesem bereits thematisierten Verlust, Vertrauensverlust zu tun in Medien, in bestimmte Institutionen, in die Politik, in die Eliten. Das heißt, die Verführung, wenn man einmal diesen Vertrauensverlust spürt, sich eben in alternative Medien zu begeben, auch zu denken, da ist irgendein böser Zusammenhang, der mir alles erklären kann. Das ist, glaube ich, eine Dynamik, die dann sehr leicht ausgelöst wird. Und das ist eben nochmal ein Plädoyer dafür, dass wir nicht zu schnell in der öffentlichen Debatte Positionen delegitimieren dürfen und auch nicht zu schnell sagen dürfen, das sind Schwurbler, das sind die Unvernünftigen, das sind die Putin-Freunde und damit setzen wir uns gar nicht ernsthaft auseinander, weil dann verliert man eben Menschen.
So wie Demonstrierende damals dann häufig in einen Topf gefasst wurden. Mhm. Also der Medienkritiker und Wissenschaftler Bernard Perksen sagte damals, in den Nachrichten wurden dann sowohl Verschwörungstheoretiker als auch Impfgegner dann in einer Meldung zusammengefasst. Ja, ja. Und das macht natürlich auch etwas mit den Menschen.
Absolut. Und das habe ich auch am eigenen Leibe erlebt. Ja, dass ich habe eben bestimmte Corona-Maßnahmen kritisiert. Ich war aber ganz bestimmt keine Corona-Leugnerin und auch keine Verschwörungstheoretikerin. Trotzdem wurde ich in den öffentlichen Medien teilweise genauso benannt. Ja, das heißt, man wird dann eben auch in eine radikale Ecke gedrängt und da braucht es dann schon sehr viel Energie, um auch die eigene Stimme dann zu bewahren, ja, und sich eben nicht auf diese Art und Weise etikettieren zu lassen. Aber deshalb, wir haben einfach, glaube ich, wirklich als Medienmacher eine extrem große Verantwortung und leider sind die Medien an dieser Dynamik, an der Zunahme von Verschwörungstheorien, glaube ich, nicht ganz unschuldig.
Hat denn eigentlich die so intensive Beschäftigung mit diesem Thema Ihr Streiten verändert?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe vielleicht ein bisschen besser verstanden, was ich da eigentlich tue und warum ich es tue. Denn ich setze mich in diesem Buch eben auch wirklich ziemlich intensiv mit meiner eigenen Geschichte auseinander, weil eben einer meiner Kernbeobachtungen eigentlich ist, eben niemand geht affektfrei in Streit hinein. Niemand geht ohne Erfahrung in Streit hinein. Also man begegnet ja gerade immer so, auch im Fernsehen, so diesen Expertenrunden und man hat dann immer das Gefühl, so, das ist jetzt so ganz sachlich und da, ne? Aber jeder hat eine Lebensgeschichte und die können wir ja nicht an der Garderobe irgendwie abgeben. Und mich hat interessiert eben, woher kommen eigentlich meine Affekte? Was hat das mit meiner Geschichte auch zu tun? Und warum habe ich vielleicht auch eine gewisse Lust daran, so einen Konsens irgendwie aufzubrechen oder zu stören? Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich sowas, was man als Störenfried bezeichnet, im Guten wie im Schlechten sicherlich auch. Das kann auch viele Leute nerven. Das hat mich interessiert und dem bin ich nachgegangen. Also insofern würde ich eher sagen, ich habe mich selbst vielleicht ein bisschen besser verstanden.
Heißt das, Sie überlegen sich jetzt genauer, in welchen Streit Sie Energie investieren und in welchen nicht?
Also ich glaube, dass eher so diese ganzen Medienerfahrungen, die ich ja jetzt auch schon so ein bisschen geschildert habe, also dieses Gefühl, dass man eine Meinung vertritt, die unsagbar ist in einem bestimmten Augenblick, dass das dazu geführt hat, sicherlich bei mir, dass ich eine Zeit lang richtig auch verstummt bin, was, glaube ich, notwendig war, um die eigene Stimme zu schützen, weil bestimmte Sachen in bestimmten Momenten, da macht man es nur noch schlimmer für sich selbst. Und ich bin sicher auch vorsichtiger geworden, vielleicht auch strategischer geworden. Also ich gucke immer mir ganz genau an, wer sitzt sonst noch in der Talkrunde und ich sage dann meistens irgendwie ab, weil mir das zu heikel ist. Und natürlich ertappe ich mich bei dem Gedanken, okay, ist das jetzt noch strategisch und sinnvoll und läuft unter Selbstschutz oder werde ich jetzt feige? Und das
schmaler
will
Grad,
ich,
oder?
Das ist ein sehr schmaler Grad und das will ich auf gar keinen Fall sein. Und deshalb habe ich eben nochmal intensiver auch über den Mut nachgedacht. Und bei Aristoteles kann man lernen, dass der Mutige eben auch nicht leichtsinnig sein darf, sondern er muss eine Sensibilität für Gefahren haben. Aber er darf eben auch nicht in die Feigheit kippen. Und das heißt, man braucht vielleicht in bestimmten Augenblicken auch des Übermuts. Ja, es heißt ja immer so, Übermut tut selten gut, aber manchmal eben doch. Manchmal braucht man ihn. Und deshalb würde ich im Nachhinein auch sagen, so schrecklich schrecklich, wie diese Hart aber Fair-Sendung für mich und übrigens auch für meine Familie war. Ja, ich habe auch zwei Kinder und einen Mann, die haben das auch alle zu spüren bekommen. Ich bereue es aber nicht, da gewesen zu sein, weil ich glaube, man muss einen Konsens aufstören in bestimmten Momenten, auch wenn es unangenehm ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich der Diskurs insgesamt jetzt im Augenblick wieder ein bisschen öffnet, ja, und dass auch andere Stimmen wieder zu Wort kommen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr heilsam und für die Menschen auch extrem wichtig.
Das heißt, differenzierter diskutieren hat wieder eine Chance?
Ich glaube, das hat wieder eine Chance, ja. Also auch, weil man gemerkt hat, wohin es eben führt, wenn man das nicht tut und wenn man irgendwie auch als Medienmacher meint zu wissen, was gut und böse und wahr und falsch ist. Also natürlich muss man Lügen identifizieren. Also wenn etwas wirklich unwahr ist, ja, natürlich gibt's auch ganz viel Quatsch, der irgendwie behauptet wird. Aber eben, man muss, glaube ich, den Menschen da draußen zutrauen, dass sie sich selber ein Urteil bilden können. Und unsere Aufgabe, ich bin ja auch Journalistin, als Medienmacherin ist, Menschen dazu zu befähigen und wirklich eine Vielstimmigkeit auch zu darzubieten, eben in den unterschiedlichen Formaten.
Sie beschreiben das dann auch, Ihren Weg mit einer Fabel, auf die Sie gestoßen sind. Da geht es um Eiche und Schilf. Können Sie vielleicht kurz schildern?
Ja, das ist von Jean de La Fontaine, ein Dichter. Genau, und Schilf und Eiche diskutieren darüber, wer von beiden einem Sturm besser standhält. Und die Eiche, ne, die steht so fest im Boden und sagt, ja, du Schilf, du wirst doch sofort irgendwie umgeknickt. Und das Schilf sagt dann, nee, wir warten es mal ab, denn ich bin biegsam und das ist mein Vorteil. Und am Ende ist es so, dass die Eiche wird also entwurzelt und fällt und hält dem Sturm nicht stand, das Schilf aber ist biegsam. Und diese Geschichte, die fand ich total faszinierend, weil die so viele Facetten hat. Nämlich, natürlich ist dieses Schilf mir erstmal unsympathisch, weil es irgendwie fast so opportunistisch ist. Man dreht sein Fähnlein im Wind.
Klingt ja auch erstmal so ein bisschen feige.
Klingt sehr feige, aber gleichzeitig kann man auch sagen, eben manchmal, es gibt vielleicht Situationen, wo man nicht opportunistisch ist, aber wo man eben strategisch ist und wo man es eher so macht wie im Taoismus. Ne? Man lässt so ein bisschen auch den Sturm mal vorübergehen und das Wasser irgendwie fließen, ohne sich da jetzt irgendwie in den Strom zu stellen.
Ist Ihnen doch bestimmt nicht leicht gefallen.
Es ist mir nicht leicht gefallen und ich glaube auch eben, es gibt Situationen, wo man eben auch die Eiche dann sein muss, ja, und wo man dann auch eben so ein bisschen lutheranisch sagt, ich stehe hier und kann nicht anders. Also beides kann in bestimmten Situationen die richtige Haltung sein.
Ihren Augen glaube ich anzusehen, dass Sie die Lust am Streiten aber nicht verloren haben.
Nee, überhaupt nicht. Also ich kriege sie eigentlich also auch gerade im Augenblick wieder so ein bisschen wieder. Ich kriege so Energie zurück, eben weil ich das Gefühl habe, bei allem Schlechten, was wir über unsere Zeit sagen können und wir durchleben ja schwere Zeiten, ich glaube, dass man eben auf dem diskursiven Feld wieder eine größere Vielstimmigkeit haben wird in Zukunft.
Dann danke fürs Philosophieren über den Streit heute Vormittag, Svenja Flaßpöhler.
Sehr gerne, danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.